Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und heute schauen wir hier in Campus und Karriere auf ein Tool, das die Bildungswelt in Deutschland ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Heute vor einem halben Jahr ist nämlich ChatGPT online gegangen und hat seitdem ziemlich vieles für Schulen und Hochschulen verändert. Das heute bei uns. Außerdem schauen wir auf eine besondere Berufsschule in Schleswig-Holstein, die im Unterricht neue digitale Maßstäbe setzen will. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. ChatGPT ist jetzt ein halbes Jahr alt und hat die Bildungswelt ja ziemlich revolutioniert. Am Anfang war es für viele einfach nur eine Spielerei, bei der man von künstlicher Intelligenz Texte erstellen lassen konnte. Das hat sich aber ziemlich schnell herausgestellt, dass es dabei nicht nur bleibt, sondern dass dieses KI-Tool vor allem an den Schulen und an den Hochschulen erstmal für Probleme sorgt, denn niemand war so richtig darauf vorbereitet, wie man jetzt mit so einem Tool umgehen muss. Mittlerweile ist ein halbes Jahr um, viele Erfahrungen wurden gesammelt, unter anderem bei den Abiturprüfungen in den letzten Wochen. Über dieses erste halbe Jahr mit ChatGPT möchte ich jetzt sprechen mit unserem Technikreporter vom Deutschlandfunk, Michael Gessert. Hallo, Herr Gessert.
Ja, hallo.
ChatGPT ist ja offensichtlich bei Prüfungen verboten, aber geht das denn überhaupt, beziehungsweise lässt sich das überhaupt durchsetzen, dieses Verbot?
Ja, also generell, man kann natürlich verbieten auf der Basis von Haus- oder Prüfungsordnung. Das ist ganz klar. Das wird auch in einem Szenario weiterhin zukünftig angezeigt oder sogar aus Gründen der Fairness eben unumgänglich sein und bleiben, nämlich bei schriftlichen Präsenzprüfungen, wo ja eben, Sie haben es gerade erwähnt, immer klar definiert ist, ob dabei Hilfsmittel erlaubt sind und wenn ja, welche. Und wenn die Ansage lautet, keine Hilfsmittel, keine Smartphones zum Beispiel, dann ist eben ein Verstoß dagegen ein Täuschungsversuch. Und wenn der auffliegt, dann kann es nur die eine eben ja sowieso allen vorher bekannte Konsequenz geben, durchgefallen.
Ende letzter Woche hat es ja einen Vorfall in Hamburg gegeben, der hat für Aufregung gesorgt. Bei den Abiturprüfungen haben wohl mehrere Prüflinge mit ChatGPT geschummelt und sind dann auch dabei auf frischer Tat ertappt worden. Das Tool wird also schon als ja, digitaler Spickzettel sozusagen in den Klassenräumen genutzt?
Ja, also was man gehört hat, da haben wohl offensichtlich Schüler ihr Smartphone erst zu Beginn der Klausur abgegeben, wie das vorgesehen war, dann aber ein zweites wohl eingeschmuggelt und bei mindestens einem dieser Schüler haben Lehrkräfte das Handy dann mit geöffneter ChatGPT-Seite direkt entdeckt auf frischer Tat. Es gab wohl auch abgegebene Arbeiten, wo Teile der Klausur wirklich signifikant schwach waren und andere Teile plötzlich fehlerfrei. Das hat dann auch, ist auch aufgefallen. Es gab ja bislang auch durchaus Prüfungen, bei denen ein Internetzugang per Tablet oder PC durchaus vorgesehen erlaubt ist. Und wenn ich da jetzt explizit ChatGPT verbieten will, dann muss ich als prüfende Institution den Zugriff darauf technisch unterbinden. Und das ist, wenn überhaupt, wirklich nur auf Schul- oder hochschuleigenen Geräten, auf eigener Hardware machbar, nicht bei mitgebrachten Geräten. Also Fazit, ja, verbieten geht durchaus. Aber ganz offenkundig ist das nur sinnvoll, wenn sich das auch kontrolliert und notfalls sanktionieren lässt.
Das waren jetzt so die Prüfungen vor Ort, die da stattfinden. Wenn wir jetzt mal auf die Hausaufgaben oder auch auf andere schriftliche Aufgaben, Arbeiten zu Hause schauen, da ist ja eine direkte Kontrolle nicht möglich, wenn man es zu Hause macht. Aber kann man denn von KI erzeugte Texte überhaupt erkennen? Geht das irgendwie?
Es gibt ja Hersteller von Plagiatserkennungssoftware auch jetzt schon und die versprechen, dass das auch weiterhin funktioniert. Aber die KI-Erzeugnisse, das sind halt keine klassischen wortgetreuen Plagiate. Insofern liefert dann so eine Kontrollsoftware, so war das auch in Hamburg, bestenfalls einen statistischen Schätzwert und juristisch beweiskräftig wird das eher nicht sein. Trotzdem gehen also KI-Schummler bislang ja ein ganz großes Risiko ein, denn ChatGPT liefert ja regelmäßig völlig frei erfundene Fakten oder angebliche Belege. Und wer das ungeprüft übernimmt, kann ganz übel auflaufen. Aber ich sage bislang, denn die neueste ChatGPT-Version, die halluziniert offenbar nicht mehr wild herum, sondern die liefert aktuelle Internetquellen, die dann auch stimmen.
Ja, bleiben wir mal dabei bei dieser aktuellen Version. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, wo kann denn die Reise mit solchen KI-Tools noch hingehen? Also wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder sprechen würden, Worüber würden wir dann sprechen?
Also erstmal ganz sicherlich über die Konkurrenz von ChatGPT, denn auch Google ist ja mit dem Gegenentwurf Bard jetzt mittlerweile in dem Stadium, dass man es ausprobieren kann. Auch Apple arbeitet heftig an einem eigenen Text-Tool und möglicherweise wird die gegenseitige Konkurrenz hier nochmal zu weiteren Verbesserungen führen. Dass es aber nochmal einen ganz gewaltigen qualitativen Sprung nach vorne geben wird, jetzt sofort, das glaube ich nicht, weil die Trainingsdaten und KI-Modelle mittlerweile einen ganz riesigen Umfang haben. Da gibt es auch Grenzen bei der Rechenkapazität. Ich denke, das größte praktische Potenzial, das haben momentan die Plugins, dass also die Office-Pakete, die Suchmaschinen oder die ganze Betriebssystem-Oberfläche eingebunden wird oder die KI eben nahtlos einbindet. Und das wird bei der täglichen Arbeit schon bald praktisch überall die Abläufe prägen.
Dann werden wir mal verfolgen, wie sich das Ganze entwickelt und dann schauen wir im nächsten Jahr, ob die Prognose so eingetreten ist. Michael Gessert war das und der ist unser Technikexperte hier im Deutschlandfunk. Mit ihm habe ich über ein halbes Jahr ChatGPT gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben es ja gerade gehört, künstliche Intelligenz an Schulen ist gerade ein unglaublich viel diskutiertes Thema, aber auch andere digitale Veränderungen nehmen immer mehr ihren Platz im Unterricht ein. An der beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland in Schleswig-Holstein arbeitet ein Team, ein Lehrerteam seit kurzem zum Beispiel daran, VR-Brillen in den Unterricht zu integrieren. Also das heißt, Lerninhalte werden auch mit Hilfe von virtueller Realität vermittelt. Unser Korrespondent Jörn Schaar war zu Besuch in einer der nördlichsten Berufsschulen in Deutschland und hat sich den Unterricht mal angeschaut.
Hier sind hammer kurze Videos drin, Jungs.
Conor, du bist schon drin, ne?
Ich auch.
Hä, was denn hier, du?
Einfach Videos anklicken.
Etwa 20 Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland lernen heute in der virtuellen Realität. Sie haben sich allein oder in Gruppen mit VR-Brillen auf den Köpfen und kleinen Controllern in den Händen auf zwei Klassenräume verteilt und steigen in ein Fach ein, das sonst eher trocken klingt. Handelsrecht. Lehrer Delf Demmert mit der Aufgabenstellung.
Wir haben hier eine Influencerin, die so ein bisschen den Unterricht begleitet. Die heißt Lena und die influenzt halt eben im Bereich Naturkosmetik. Jetzt sind die im virtuellen Büro von Lena und müssen dieses Büro erkunden. Das heißt, da sind verschiedene Bereiche, wo sie dann draufklicken können mit ihrem Trigger. Und dann laufen kleine Filmchen ab, wo Lena über ihre Probleme eben spricht. Und sie müssen dann hinterher diese Probleme systematisieren und dann Lena bei der Problemlösung helfen.
Der Gedanke ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler einen persönlicheren Zugang zum Handelsrecht finden, der in die eigene Lebensrealität passt. Neben dem herkömmlichen Unterricht wird es in diesem Schuljahr immer wieder Begegnungen mit Lena und ihrem Kosmetikshop geben. Schülerin Ingeline Martensen ist fasziniert von der virtuellen Realität.
Es war ein neues Gefühl auf jeden Fall. Sowas hat man halt noch nicht oft, also es ist auch echt besonders dann und es macht Spaß. Wir werden das dann wahrscheinlich auch nicht jede Woche machen, also es ist auf jeden Fall auch abwechslungsreicher, der Unterricht, und ich hoffe dann noch mehr Spaß am Unterricht zu haben.
Delf Demmert ist in der beruflichen Schule in Niebel für die Schulentwicklung zuständig. Die Schule hat allein durch ihre geografische Lage ganz im Norden Deutschlands eine Sonderstellung. Auch die Inseln Sylt, Amrum und Föhr gehören zum Einzugsgebiet. Die gesamte Region ist von kleinen Handwerksbetrieben und viel Dienstleistung geprägt. Bisher wird hier Unterricht für 36 Berufe angeboten. Zusätzlich können Jugendliche mit dem mittleren Bildungsabschluss hier ihre Fachhochschulreife erwerben. Zuletzt sanken aber die Zahlen vor allem bei den Berufsschülerinnen und Berufsschülern.
Wenn die Klassenfrequenzen zu niedrig werden, dann können diese Berufsbilder hier eventuell nicht mehr angeboten werden, was langfristig dazu führt, dass die Betriebe auch keinen Nachwuchs mehr finden, weil halt viele Schüler zwar vielleicht sich für den Ausbildungsberuf interessieren, aber den weiten Weg halt eben scheuen und deswegen einen anderen Ausbildungsberuf wählen. Und das führt langfristig dazu, dass die Wirtschaftsstruktur hier in Nordfriesland auch leidet.
Abhilfe sollen dafür die VR-Brillen schaffen, dazu eine Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen und auch neue Raumkonzepte. Weg vom klassischen Frontalunterricht hin zu bequemen Sitzgruppen mit hohen Polsterlehnen, die den Lärm im Klassenraum abdämpfen. So will die Schule mehr Schüler für sich gewinnen. Die Arbeit mit den VR-Brillen wird dabei von den Universitäten in Flensburg und Kiel wissenschaftlich begleitet. Der Blick von außen ist damit wichtig.
Es ist doch immer die Gefahr, dass man in seinem eigenen Bereich arbeitet und sich selbst ganz gut findet. Aber das ist immer hilfreich, wenn man jemanden von außen hat. Andererseits haben wir natürlich den Vorteil, dass wir immer direktes Feedback von den Schülern bekommen. Das ist meistens aber auch sehr ehrlich.
Die Inhalte für diese Stunde haben Demmert und seine Kollegen selbst erstellt. Einerseits, weil es sehr teuer ist, speziell für die VR-Brillen optimiertes Material zu kaufen. Andererseits, weil sie ihre eigenen Inhalte leichter nochmal anpassen können. Mirjam Matzen war jedenfalls zufrieden mit der neuen Technik.
Also ich fand, es war ganz gut, dass es so in kleinere Videos dann aufgeteilt war. Das war sehr simpel eigentlich auch aufgebaut. Es ist halt nur, man muss immer Brille abnehmen, schreiben, Brille wieder aufsetzen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil daran. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz einfach zu verstehen. Ja. Man merkt schon, dass es vielleicht noch nicht alles ganz so gut läuft, ja, dass noch viel ausprobiert wird. Aber mir gefällt es auf jeden Fall gut, ja.
Ob ChatGPT oder VR-Brillen, das sind so Dinge, von denen können die Kinder in der nächsten Reportage nur träumen. Denn die Schülerinnen und Schüler dort haben ganz andere Sorgen. Es geht nämlich um etwas ganz Grundsätzliches.
Campus und Karriere. International.
Unsere Reporterin Bettina Meyer hat sich nämlich für uns in einer palästinensischen Schulleiterin getroffen, dessen Schule vor kurzem abgerissen wurde und die jetzt darum kämpft, dass ihre Kinder weiter lernen können.
Bulldozer und Bagger schlagen ihre Schaufeln in die Wände der Al-Tahadi-Grundschule im palästinensischen Dorf Jubbet Adib im von Israel besetzten Westjordan. Soldaten der israelischen Armee halten Lehrer und Dorfbewohner auf Abstand, die sie anflehen, ihre Schule nicht abzureißen. Steine fliegen, Soldaten schießen Blendgranaten auf die Dorfbewohner. Übrig bleibt ein Trümmerfeld, aufgewühlte Erde, vom Gebäude und vom Schulhof keine Spur mehr. Sehen Sie die Löcher und Gräben? Das hat die israelische Armee gemacht, damit wir nichts mehr bauen können. Schauen Sie, auch die Olivenbäume haben sie ausgerissen. Da ist so viel Hass. Warum entwurzeln sie auch noch die Bäume? Shirin Abu Taha, eine Frau im schwarz-grünen Gewand, steigt über das Geröllfeld, über lose Ziegelsteine, bleibt gedankenversunken stehen. Sie war die Schulleiterin. Mit 5 Lehrern und einer Sekretärin hat sie hier in der Nähe von Bethlehem 60 Kinder der 1. bis 4. Klasse unterrichtet. 6 Jahre lang haben sie Lesen und Schreiben gelernt, erzählt Abu Taha mit traurigem Blick. Sie haben die Träume der Kinder zerstört, die lernen wollten. Als die Kinder gesehen haben, dass ihre Bücher im Dreck liegen, waren sie sehr traurig. Ich habe es mit angesehen, wollte etwas tun. Die Soldaten haben mich ignoriert. Es war schrecklich, wie sie mit Blendgranaten geschossen haben. Die Schule war mein zweites Zuhause. Sie haben alles mitgenommen, die Möbel, die Computer, sogar die Ziegelsteine. Andere Kinder leben in Frieden. Auch wir Palästinenser haben das Recht, dass unsere Kinder zur Schule gehen können. Die Europäische Union hat in den Bau der Schule investiert und in den Rechtsprozess, den Abriss zu verhindern. Ohne Erfolg. Den Abriss haben die EU und die Vereinten Nationen verurteilt und Israel aufgefordert, das Recht auf Bildung zu respektieren. Dies sei kein Einzelfall, schreiben die Institutionen und warnen. Knapp 60 weiteren Schulen drohe das gleiche Schicksal. Sie liegen in dem Teil des Westjordanlandes, in dem die israelischen Behörden das Sagen haben. Hier habe die Zerstörung von palästinensischen Gebäuden zugenommen, seit die neue rechtsreligiöse Regierung Israels im Amt ist, klagt Musa Salah. Er ist Augenarzt im Dorf, hat sich für die Schule eingesetzt, die laut den Behörden keine Baugenehmigung hatte. Der Grund für den Abriss. Das ist kein Argument, weil die israelischen Behörden uns Palästinensern fast nie eine Baugenehmigung geben. Sie haben gesagt, unsere Schule könnte bei einem Erdbeben einstürzen. Hier gibt es keine Erdbeben. Es gab nur ein Erdgeschoss und 5 Räume. Ich hoffe, die EU tut etwas. Ich bin es so leid. Ich bin müde und wütend. Was soll das? Dass die EU und die Amerikaner das nur verurteilen, reicht nicht. Der alte Mann mit den weißen Haaren wischt den Schweiß von der Stirn. Auch seine Neffen und Nichten sind auf die Schule gegangen. Zur nächsten Schule müssten die Kinder kilometerweit laufen, sagt Salah. Damit die Kinder von Jubbet Adib in ihrem Heimatdorf zur Schule gehen können und als Freizeittreff, hatten Salah, seine Familie und andere Dorfbewohner das Grundstück für die Schule gespendet. Das Land gehört dem Dorf, ruft Salah wütend und fügt hinzu. Die größte Herausforderung für palästinensische Kinder ist ihre Psyche. Eltern erzählen mir, dass ihre Kinder nachts nicht schlafen können, weil sie Angst haben. Das zerstört eine ganze Generation. Wenn die geistige Gesundheit unserer Kinder leidet, haben wir hier für immer mit den Problemen zu kämpfen. Schulleiterin Shirin Abu Taha steht auf dem Trümmerfeld, schaut zu Boden. Hier liegt eine sperrige Holzplatte. Das war die Tafel, an die die Schüler und Lehrer geschrieben haben. Das hier ist die Türklinke einer der Schulklassen. Nur noch die Klinke ist da. Alles kaputt. Das ist so traurig. Wie es für die rund 60 Schüler der Alte Hadi-Grundschule weitergeht, weiß sie nicht. Am Tag nach dem Abriss hatten die Lehrer ein großes Zelt gebaut und weiter unterrichtet. Doch die israelische Armee nahm auch das mit, erzählt Abu Taha, ihre Stimme zittert. Jetzt kämen Soldaten fast jeden Tag, um Fotos zu machen. Die Dorfbewohner haben große Steine auf die Zufahrtsstraße gelegt. Sie zeigt auf eine Straße voller Geröll. Einschüchtern lassen wollen sie sich nicht, die Bewohner von Jubbat ad-Dib. Ein Junge tritt gegen einen Stein. Mohammed Ibrahim ist einer der Schüler. Wir wollen eine neue Schule. Wir wollen lernen. Wenn sie abreißen, bauen wir sie wieder auf. Es war eine tolle Schule. Wir wollen sie wieder haben.
Einen Konkurrenzkampf ums Spitzenpersonal, das gibt es nicht nur in Unternehmen oder in Konzernen, sondern natürlich auch innerhalb der Hochschullandschaft. Während sich Unternehmen immer mehr Benefits für ihre Mitarbeiter überlegen, sind die deutschen Hochschulen da noch ganz am Anfang. Sie haben natürlich deutlich weniger Ressourcen und große Konkurrenz, zum Beispiel die Elite-Unis aus den USA. Susi Weichselbäumer berichtet, wie die bayerischen Hochschulen mit Harvard und Co. mithalten wollen.
Weltbekannte Standorte wie Harvard, Princeton und Yale im Osten oder das kalifornische Berkeley verfügen über Milliarden. Sie finanzieren sich vor allem aus Sponsorengeldern.
Unsere Hauptkonkurrenten sind die internationalen Spitzenuniversitäten in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in der Schweiz.
Sagt Ulrich Meyer. Er ist Sprecher der Technischen Universität München, TUM.
Das sind so die Orte, wo wir stärker hinblicken, um eben Bewerber zu finden, die doch nicht nach Harvard gehen oder doch nicht zum MIT gehen oder nach Oxford oder ähnliches.
Sondern zu ihm an die TUM nach Bayern kommen, wo allerdings nicht mit annähernd exorbitanten Gehältern zu rechnen ist.
Wir sind eine staatliche Universität, die Professorinnen und Professoren sind bei uns Beamte. Da gibt es natürlich auch feste Regelungen, was die auch maximal verdienen können. Da können wir oftmals mit den angelsächsischen Universitäten nicht mithalten.
Aber, erzählt Meyer aus Erfahrung, üppige Gehaltschecks alleine machen viele Spitzenforschende nicht glücklich. Exzellente Kolleginnen und Kollegen im Umfeld, modernste technische Ausstattung, viele Mitarbeitende, das locke genauso. Eben dafür bekommen Bayerns Hochschulen Unterstützung vom Freistaat, betont Wissenschaftsminister Markus Blume.
In Bayern gibt es die Hightech-Agenda Bayern, unser inzwischen 5,5 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm mit dem Ziel, die besten Köpfe der Welt nach Bayern zu holen und die klügsten hier auch tatsächlich zu halten. Und wir haben noch ein sogenanntes Spitzenprofessorenprogramm, wo wir wirklich weltweite Koryphäen gewinnen wollen, um wirklich sicherzustellen, dass wir mit der Weltelite hier mithalten können.
Und noch etwas anderes bieten Bayerns Unis, was die Harvards, Yales und Oxfords dieser Welt so nicht kennen. Tatkräftige individuelle Unterstützung bei der Kinderbetreuung, der Wohnungssuche, der Jobsuche auch für die Partnerin oder den Partner, bei Visa-Angelegenheiten und Behördengängen. Ob Würzburg, Regensburg, Bamberg, Passau, an bayerischen Unis sei das mittlerweile Standard, erzählt Xenia Mercier vom Welcome Center der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Genauso Deutschkurse und interkulturelle Trainingsangebote, auch für Spitzenpersonal.
Zum Beispiel, es kommt jemand aus der arabischen Welt, die sagen, Mensch, möchten Sie einen Kaffee trinken? Und der sagt, nein, dann gehen Sie zur Tagesordnung über. Und interkulturell bedingt würde er vielleicht erwarten, dass Sie ein zweites und drittes oder vielleicht ein viertes Mal fragen. Und er würde dann sagen, oh ja, sehr gerne.
Kein Kaffee ist nur eine der Herausforderungen, die da beim Umzug auftauchen können, bestätigt Meyer von der TUM.
Einmal gab es einen Professor aus den USA, der gerne seinen Ferrari mitbringen wollte und nicht so ganz sicher war, wie er ihn durch den Zoll kriegt und wie er den hier am besten anmeldet und so weiter. Gab auch mal eine Diskussion, da wollte jemand sein Pferd mitbringen nach Deutschland, ein geliebtes Pferd. Naja, da muss man natürlich Quarantäne regeln und was es nicht alles an tierärztlichen Auflagen und so weiter gibt.
Unterm Strich aber seien Pferde und Autos leicht nach Bayern zu kriegen, verglichen mit vielen anderen amtlichen Angelegenheiten.
Dieser Papierwust, die Leute sind schier am Verzweifeln und auch unsere Leute, die ihnen helfen, hier anzukommen, also die Bürokratie, der mangelnde Datenaustausch zwischen den Behörden, wie oft muss ich denn noch angeben, wann und wo ich geboren wurde.
Am Ende findet sich in Bayern immer irgendwie eine Lösung, bestätigt Markus Miurandi vom LMU Gateway. So heißt die Anlaufstelle für internationale Forschende an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und viele kleine Lösungen ergeben ein großes Ganzes.
Dann geht das eben nicht nur darum, dass wir eine super Ausstattung für die professorale Seite anbieten, sondern es geht auch darum, dass die Kinder auch überzeugt sind davon, dass München eine gute Entscheidung ist, dass der Partner oder die Partnerin eine Perspektive beruflicher Natur hat, dass man sich kulturell hier einfindet.
Auch deshalb könne man konkurrieren mit Spitzenunis in aller Welt, die zwar mitunter sehr viel höhere Gehälter bieten, aber das Spitzenpersonal allein lassen im Behördendschungel, bei der Wohnungs- oder Kindergartensuche.
Im April hatten Lehrerinnen und Lehrer aus Brandenburg ja mit einem Brandbrief auf rechtsextreme Vorfälle in ihrer Schule aufmerksam gemacht. Seitdem gab es immer wieder weitere Berichte von Vorfällen auch an anderen Schulen. Es sind also offenbar keine Einzelfälle. Und dazu hat sich heute der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein zu Wort gemeldet. Er fordert in den Zeitungen der Funke Mediengruppe eine bundesweite Meldepflicht für diese judenfeindlichen Vorfälle. Dann könne man sich so etwas nicht einfach unter den Teppich kehren. Außerdem will Klein, dass die Schulbücher in Deutschland, die sich mit jüdischer Geschichte auseinandersetzen, überarbeitet werden, weil dort veraltete Klischees verbreitet würden. Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Jetzt kommen hier Nachrichten und dann geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.